So, wenn Sie das hier hören, ist der Prüfungsgottesdienst schon gelaufen. Wäre andererseits auch komisch, wenn meine Prüfung bei Ihnen im Wohnzimmer, im Auto oder in der Badewanne stattfinden würde. Der Predigtext war Galater 2, Vers 16 bis 21. Ich werde Ihnen den jetzt lesen, aber wenn Sie mit Paulus Texten nicht vertraut sind, dann empfehle ich Ihnen einfach vorzuspulen bis zur Predigt. Sie werden schon merken, warum. Im Galaterbrief im zweiten Kapitel stellt der Apostel Paulus dar, was ihn persönlich an der frohen Botschaft aufatmen lässt. Darin heißt es: Nun wir wissen, kein Mensch gilt vor Gott als gerecht, weil er das Mosegesetz befolgt. Als gerecht gilt man nur, wenn man an Jesus Christus glaubt. Deshalb kamen auch wir zum Christusglauben, denn durch diesen Christusglauben sind wir gerechtfertigt und nicht, weil wir tun, was das Gesetz vorschreibt. Schließlich spricht Gott keinen Menschen von seinen Sünden frei, weil er das Gesetz befolgt. Nun wollen wir ja durch Christus vor Gott als gerechtfertigt und gerecht gelten. Wenn sich jetzt aber zeigt, dass wir trotz allem Sünder sind, was bedeutet das dann? Etwa, dass Christus die Sünder auch noch fördert? Das sei ferne. Wenn ich nämlich das Gesetz wieder einführen würde, das ich vorher abgeschafft habe, dann hieße das, ich selbst werde zu einem Übertreter. Das Gesetz hat mir den Tod gebracht. Ich gelte deshalb für das Gesetz als gestorben, damit ich für Gott leben kann. Mit Christus zusammen wurde ich gekreuzigt. Deshalb lebe ich also nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Zwar lebe ich noch in dieser Welt, aber ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hingegeben. Ich weise die Gnade, also die liebevolle Zuwendung, nicht zurück, die Gott uns erweist, und zwar bedingungslos erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten würden, dann wäre Christus umsonst gestorben. Zu Beginn der Predigt beten wir: Gott, wir danken dir, dass du uns gerufen hast und wir somit heute hier sind. Wir bitten dich, schenke du uns nun ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Geschwister in Christus, haben Sie es gemerkt? Sie haben es gerade schon wieder getan. Sofern Sie gerade in Gedanken mitgebetet haben, haben Sie es schon wieder getan. Sie haben Gott, also den Allerhöchsten, geduzt. Sie haben mitgebetet: Gott, wir danken dir und schenke du uns ein Wort für unser Herz. Und das ist gut so, denn Sie alle, wie Sie heute hier sitzen, Sie alle, wie Sie auch vor den elektronischen Empfangsgeräten sitzen, sind mit Gott per Du. Sie sind mit Gott im Gebet per Du. Und zwar so, wie Sie jetzt gerade da sind. Ob Sie heute schon das Mittagessen vorbereitet haben oder gerade erst aufgestanden sind, ob Sie gerade von der Frühschicht kommen oder noch Urlaub haben, ob Sie noch schnell einen Gemeindekirchenratsbeschluss überarbeitet haben oder die nächste Sitzung einfach auf sich zukommen lassen, oder falls Sie in einem Mietshaus wohnen, auch egal, ob Sie heute schon die Treppe gefegt und gewischt haben, sich eingetragen haben auf der Liste mit erledigt und Sorge hatten, ob Sie auch alle schmutzigen Ecken entdeckt haben, oder ob Sie die Kehrwoche noch mal auf später verschoben haben, weil gerade andere Sachen dran waren. Sie haben Du zu Gott gesagt und können das. Denn sie sind mehr als die erledigte Kehrwoche und sie sind mehr als das, was sie abarbeiten können. Sie sind mit dem Allerhöchsten per Du. Nun fragen sich manche vielleicht, ruft der Bruder Dornblüt uns gerade dazu auf, die Kehrwoche nicht mehr ernst zu nehmen? Oder andere Sachen, mit denen wir unser Zusammenleben regeln? Um es mit dem Apostel Paulus zu sagen: Das sei ferne. Über diese Frage habe ich mich nämlich mit Martin Luther unterhalten. Natürlich nicht wirklich, sondern in Form einer kurzen, humorvollen Geschichte, die ich selbst geschrieben habe, nämlich der folgenden: Montag 9 Uhr. Bin auf dem Weg in die Stadt und auf 180. In der Hand halte ich einen Brief, der mich zornig macht. So zornig, dass ich gar nicht sehe, wer vor meinem Eingangstor auf mich wartet. Martin Luther. Prompt laufe ich in ihn hinein. Zum Glück ist der Wittenberger Thesenanschläger mittlerweile auch körperlich sehr standfest. Na, wo will er denn hin? Fragt Luther, in den ich gerade gelaufen bin. Luther spricht mich grundsätzlich mit er an. Erzen statt siezen. Merkt man halt doch noch manchmal, dass zwischen uns 500 Jahre liegen. Boah, Martin, da habe ich jetzt echt keinen Nerv für, sage ich. Immer wenn ich mich aufrege, wird aus dem hochdeutschen Ich ein altmärkisches Ick. Man bekommt zwar den Prediger aus der Altmark, aber eben nie die Altmark aus dem Prediger. Na na, sagt Luther, warum ist er denn so aufgebracht? Weil ich einen Brief von allerhöchster Stelle bekommen habe, sage ich. Er hat einen Brief von unserem Herrn Jesus Christus bekommen, fragt Luther. Nee, schlimmer, von der Hausverwaltung, sage ich. Und dann zeige ich ihm den Brief und sage, hier, nur weil ich mich nicht an die Kehrwoche gehalten habe, deshalb muss ich mich jetzt rechtfertigen. Luther sieht mich mit großen Augen an. Aber er ist doch schon gerechtfertigt. Was bin ich, frage ich. Bei Gott ist er angenommen mit allen Fehlern, die er hat, sagt Luther. Und das soll ich dem Hausverwalter jetzt so sagen, oder was, frage ich. Ist er denn ein rechter Christ, fragt Luther. Icke, frage ich. Nee, der Hausverwalter. Rechts ist er nicht, soweit ich weiß, sage ich. Und dann füge ich hinzu, ob er Christ ist, weiß ich nicht. Warum ist das wichtig? Weil er, also der Verwalter, dann doch Gnade vor Recht über ihn, also den Prediger, ergehen lassen müsste, sagt Luther. Der Zitier im Schreiben aber anders aus. Und jetzt brauche ich einen guten Grund, warum es nicht ging, sage ich. Hat er den denn? Fragt Luther. Ich sage, weiß ich nicht. Was meinst du? Ich hätte jetzt gesagt, Jesus liebt uns, auch wenn die Treppe dreckig ist. Meinst du, die sehen das ein? Kommt drauf an, sagt Luther. Und dann fügt er hinzu, aber er sollte sich da keine allzu großen Hoffnungen machen. Schade, sage ich. Stimmt das denn überhaupt, was er über unseren Herrn sagt? Was, frage ich, dass er glaubt, er liebe ihn auch mit dreckiger Treppe? Schon, aber spielt das eine Rolle, frage ich. Luther antwortet, nun, dies mag ihn trösten. Er trägt somit einen im Herzen, bei dem es anders zugeht als in der Hausverwaltung. Ich grinse, dann sage ich, ja, aber manchmal auch schwieriger. Wahrscheinlich liebt Jesus ja nicht nur mich, sondern auch die Frau aus dem vierten Stock, die immer sagt, Sie müssen aber auch in den Ecken wischen, wenn Sie dran sind. Wie immer Jesus das macht, zwei so gegensätzliche Menschen gleichzeitig zu lieben. Nun, da hat er doch seinen Satz, den er sagen kann, meint Luther. Was meinst du? Frage ich. Luther sagt, er hat eben erst jetzt verstanden, dass unser Herr Jesus Christus auch die Frau aus dem vierten Stock lieb hat. Ja und? Frage ich. Luther sagt, so mag er in Zukunft auch in den Ecken wischen, und zwar seinem Herrn Jesus zuliebe. Brumme ich. Was? Fragt Luther. Ich wollte mich jetzt eigentlich aufregen, sage ich, aber das ist leider zu einleuchtend dafür. Liebe Geschwister in Christus, Sie sind gerechtfertigt. Das heißt, Gott liebt Sie einfach, weil Sie sind, wie Sie sind. Unabhängig von allem, was Sie leisten, auch unabhängig davon, was Sie sich vielleicht schon für einen dicken Otto erlaubt haben. Oder wie oft sie die Kehrwoche auch schon vergessen haben. Wer das erfährt, dass Gott ihn so annimmt, wie er ist, dass Gott sie so annimmt, wie sie ist, der fühlt sich meistens wie frisch verliebt. Die Welt ist großartig und sie und Gott sind's auch und das fühlen sie. Aber wie beim Verliebtsein auch, irgendwann braucht's auch wieder Struktur und Form, braucht's was, worin die Gnade Gestalt gewinnt. So wie man in der Regel auch nach der Frischverliebtphase zu verhandeln anfängt, wie man in Zukunft miteinander leben will. So muss auch die Gnade Gottes Form und Struktur bekommen. Nur welche? Drei Vorschläge dafür. Erstens, nehmen Sie sich einen Tag in der Woche, am besten den Sonntag, wo Sie nur Zeit für sich und Gott haben. Wo die Kehrwoche und alles andere, was uns fordert, mal Sendepause hat. Wo Sie zum Beispiel spazieren gehen, ein gutes Buch lesen, jemand Nettes anrufen. Hauptsache, es ist was, was niemand von Ihnen einfordern kann. Und übrigens, der Sonntagsschutz steht sogar im Grundgesetz. Deswegen seien Sie, falls Sie das gerade an einem Sonntag hören, heute mal ein guter Staatsbürger und tun Sie nichts. Zweitens, trauen Sie sich auch mal Nein zu sagen. Trauen Sie sich auch mal Nein zu sagen, denn Sie sind nicht nur dazu da, Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern Sie sind da, um ein selbstständiges Gegenüber für Gott zu sein. Nutzen Sie das, indem Sie auch mal Nein sagen. Nein sagen dürfen Sie, weil nämlich der Allerhöchste Ja zu Ihnen sagt. Und drittens und letztens, nehmen Sie sich Zeit fürs persönliche Gebet und stellen Sie sich dabei mal vor, dass Jesus Sie liebevoll anguckt. Liebevoll trotz aller Sachen zum Rumkritteln, die Sie vielleicht an sich finden. Aber trauen Sie sich mit Jesus wie mit einem guten Freund zu sprechen, denn genau das will er für Sie sein. Ein Duzfreund, mit dem Sie auf Herzenshöhe sind. Amen. So, noch ein kleiner Hinweis, falls Sie das hören. Nicht, dass jetzt jemand in Versuchung kommt, am Heiligen Sonntag bei meinen Nachbarn zu klingeln, was da los ist mit der Kehrwoche. Die Geschichte reflektiert eine frühere Mietshauserfahrung von mir. Mit meinen jetzigen Nachbarn verstehe ich mich wirklich großartig. Insofern machen Sie es gut und nutzen Sie den Tag für sich. Bleiben Sie tapfer. Bis bald.